So, unser Text heute steht in Lukas 7, die Verse 11 bis 35. Und ich habe die Predigt heute überschrieben mit Jesus greift ein. Und dass Jesus auch heute immer wieder in unser Leben eingreift, das sehen wir, wenn wir die richtigen Augen dafür haben. Der Arthur hat uns erzählt, dass er Bewahrung erlebt hat beim Autofahren. Sonst sind oft schon Leute hier vorne gestanden, die erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Auch als Familie haben wir das schon oft erlebt, dass Gott wirklich eingegriffen hat in unser Leben. Gerade auch während der Missionsausbildung. Oft kam genau dann, wenn wir eine größere Rechnung zu bezahlen hatten, weil am Auto mal wieder was kaputt war. Wir fahren ja Opel, da ist öfter was kaputt. Haben wir dann erlebt, dass dann genau zur richtigen Zeit ein größerer Geldbetrag von jemandem kam, von dem wir es überhaupt nicht erwartet hätten. Und so ein Eingreifen, das wünschen wir uns natürlich in unserem Leben, dass da auf einmal Jesus sich um unsere Nöte kümmert, das sieht, was wir brauchen und uns dabei hilft. Aber Jesus sieht eben nicht nur die Nöte, die wir sehen, sondern er sieht auch die Nöte, die uns noch gar nicht so als Nöte bewusst sind. Vielleicht sind es Einstellungen oder Ansichten, die wir haben, die aber nicht seinem Wort entsprechen, die nicht seinem Wesen entsprechen. Und auch bei diesen Nöten greift Jesus manchmal ein und korrigiert uns. Und das sind dann die Erfahrungen, die oft auf den ersten Blick nicht so schön sind, wie wenn man auf einmal 500 Euro mehr auf dem Konto hat. Aber auch für dieses Eingreifen Jesu in unserem Leben können wir total dankbar sein, weil er uns ihm ähnlicher machen möchte. Er meint es gut mit uns. Er greift in unser Leben ein. Und heute in diesem Bibeltext geht es auch darum, dass Jesus eingreift in verschiedenen Situationen. Und wir lesen den Text jetzt mal. Lukas 7, die Verse 11 bis 35. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging, und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an, die Träger aber standen still und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allem. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern begleitet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einer, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und der Herr sprach: Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr: Er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr: Siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Ja, wie schon gesagt, die Predigt heißt: Jesus greift ein. Und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt: Jesus ist größer als deine Not. Und der zweite heißt: Jesus redet Klartext. Und bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich noch mal kurz beten. Bitte bleibt dazu sitzen. Herr Jesus, danke dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir dein Eingreifen erleben, dass wir auch hier von deinem Eingreifen gelesen haben. Und ich bitte dich darum, dass du mir deine Worte gibst, dass ich das sage, was du zu sagen hast und nicht was Eigenes rede. Amen. Im Vers 11 von Lukas 7, da lesen wir, dass Jesus zusammen mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge von Kapernaum nach Nain zog. Und in Kapernaum, da hatte er am Tag davor den kranken Knecht des Hauptmanns geheilt, ohne diesen kranken Knecht überhaupt gesehen zu haben, einfach aus der Ferne, weil der Hauptmann ja zu ihm noch die Boten gesandt hat und gesagt hat: Ich bin es gar nicht wert, dass du unter mein Haus kommst, sprich nur ein Wort und dann wird mein Knecht gesund. Und Jesus hat es getan. Und wir können davon ausgehen, dass diese Fernheilung, wenn wir es mal so nennen wollen, nicht unbekannt blieb. Sondern das hat sich ziemlich sicher sehr schnell herumgesprochen in ganz Kapernaum. Das stand am nächsten Morgen in der Bildzeitung als Schlagzeile ganz vorne: Wanderprediger heilt Knecht des Hauptmanns aus der Ferne, irgendwie so. Also das war das Thema in Kapernaum. Wahrscheinlich war deswegen auch diese große Volksmenge dabei, die Jesus begleitet hat, als er aus Kapernaum wegzog Richtung Nain. Die Menschen waren begeistert von dem, was Jesus getan hatte, und da war sicherlich eine richtig gute Stimmung in dieser Gruppe, die da unterwegs war mit ihm. Und dann trifft diese euphorische, fröhliche Menge auf diesen Leichenzug, der aus dem Stadttor rauskommt. Auf eine Mutter, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trägt. Ich denke, unterschiedlicher könnten die Stimmungen nicht sein. Auf der einen Seite die Freude dieser Volksmenge, die diese Heilung oder von dieser Heilung gehört hat. Auf der anderen Seite die Trauer und Hoffnungslosigkeit der Mutter. Und noch dazu war diese Mutter ja eine Witwe, wie wir gelesen haben. Sie hatte also keinen Mann mehr im Haus, der für sie sorgen konnte. Ihr einziger Sohn war tot, ihr Mann war tot. Und wenn sie alt war, dann drohte ihr die Altersarmut. Und zwar nicht so wie hier in Deutschland, wo es noch Grundsicherung in Hartz IV gibt, sondern da war wirklich existenzielle Not da bei dieser Frau. Also zu ihrer Trauer um den Sohn kamen auch noch die Zukunftsängste dazu. Und Jesus sieht diese Frau, und dann können wir das nachlesen, was dann bei ihm passiert, als er sie sieht. Und Luther übersetzt es ganz besonders schön, deswegen lese ich es nach Luther. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Es hat ihn bewegt. Es war ihm nicht egal, dass hier jemand gelitten hat. Er musste sie nur ansehen und hatte Mitleid mit ihr. Er hat sich nicht daran gestört, dass sein Triumphzug von diesem Leichenzug gestört wurde. Er hat nicht gesagt: Geht woanders hin mit eurer Trauer, hier wird jetzt gerade gefeiert und wir wollen fröhlich sein. Nein, er hat Erbarmen mit dieser Mutter. Und dazu war kein Wort dieser Mutter nötig, er musste sie nur ansehen. Denkst du manchmal, dass Gott dich verlassen hat? Denkst du, es ist ihm egal, was du gerade durchmachst? Ich kann das eins sagen, es ist ihm nicht egal. Das sehen wir hier bei dieser Witwe, die er nur ansehen muss, und er wird innerlich bewegt. Und wir können es auch nachlesen, seine Wort, Jakobus 5, Vers 11 zum Beispiel. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Er sitzt nicht weit weg oben im Himmel und kümmert sich nicht um dich. Sondern wenn du sein Kind bist, dann lebt er sogar durch seinen Heiligen Geist in dir. Und er erlebt hautnah mit, wie es dir geht. Er hat Mitleid mit dir. Und wenn er in deiner Situation bisher noch nicht eingegriffen hat, die dir Mühe macht, dann nicht deswegen, weil es ihm irgendwie Freude macht, dich leiden zu sehen, sondern weil er etwas Besseres mit dir vorhat, weil er einen besseren Plan für dein Leben hat. Und bei dieser Witwe im Text, da greift er sehr schnell ein. Er geht zu ihr hin und sagt, weine nicht. Und für uns, die wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, da ist es vielleicht etwas sonderbar, aber in Ordnung, dass er sagt, ja, weine nicht, weil wir wissen ja, was danach kommt. Aber für diese Frau muss es ja wie blanker Hohn gewesen sein. Sie trägt den einzigen Sohn zu Grab und dann kommt einer her und sagt zu ihr, weine nicht. Wie, ich soll nicht weinen? Mein einziger Sohn ist tot. Und da soll ich nicht weinen dürfen? Aber Jesus erklärt gar nicht groß, warum er das zu ihr sagt. Sondern er macht einfach in dem weiter, was er mit dieser Frau vorhat. Er hätte ja auch zu ihr sagen können, weine nicht, ich will deinen Sohn wieder zum Leben erwecken. Aber das tut er eben nicht. Weil er mit ihr einfach am Handeln ist. Und ich würde sagen, Jesus muss uns auch in unserem Leben nicht alles erklären, was er tut. Manches von dem, was er in unserem Leben zulässt, was er im Leben von anderen zulässt oder auch in der Gesellschaft zulässt, verstehen wir einfach nicht. Aber eins ist sicher, dass Gott weiß, was er tut. Ich singe das manchmal in diesem Lied, lasst uns ihm danken, er weiß, was er tut. Und ich denke immer, das klingt so ein bisschen wie so eine Binsenweisheit, aber ich denke, diese Binsenweisheit, die müssen wir wirklich verinnerlichen. Gott weiß, was er tut. Er macht keinen Fehler. Es ist nicht unsere Aufgabe, über Gottes Handeln irgendwie zu Gericht zu sitzen und uns zu überlegen, was er falsch macht. Sondern es ist unsere Aufgabe, unser Denken und unser Fühlen und Handeln auf Gott auszurichten. Bei der Witwe löst sich diese sonderbare Anweisung sehr schnell auf. Nur ein paar Minuten später weiß sie, warum ihr Jesus so eine komische Anweisung gibt. Weil Jesus ihren Sohn zum Leben auferweckt. Und zwar einfach durch sein Wort. Ich habe diesen Text schon früher gelesen, habe mich da darauf vorbereitet. Ich habe gedacht, ich versuche doch einfach mal durch mein Wort meinen schlafenden Sohn aufzuwecken. Also er lag im Bett und ich habe mich neben ihn hingestellt und habe gesagt, Aaron, ich sage dir, steh auf. Ja, könnt ihr euch schon denken, was passiert ist? Nichts. Der hat sich nicht mal rumgedreht. Gar nichts. Ich meine, ich hätte mir jetzt natürlich ins Ohr brüllen können und sagen, Aaron, ich sage dir, steh auf. Dann wäre er vielleicht aufgestanden. Aber das wollte ich jetzt auch nicht machen. Ich habe ihn ja lieb. Aber daran sehen wir schon, wie begrenzt die Macht unserer Worte ist. Unser Wort ist alles andere als allmächtig. Es reicht noch nicht mal aus, ein schlafendes Kind aufzuwecken. Und Jesu Worte sind allmächtig. Seine Worte reichen aus, um den toten Mann zum Leben zu erwecken. Er musste nicht anschreien, er musste es nur sagen. Jesu Worte reichen aus, um den Sturm auf dem See Genezareth zu stillen. Jesu Worte reichen aus, um Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und Jesu Worte reichen auch aus, um die Situation, in der du gerade steckst, von jetzt auf gleich zu ändern wenn es seinem Plan entspricht. Der junge Mann lebt also wieder, weil Jesus ihn durch seine Worte auferweckt hat. Und wie reagiert die Volksmenge darauf? Lass uns mal lesen, Vers 16. Da sprang der Lobpreisleiter auf, schnappte sich seine E-Gitarre und rief: Lasst uns Lobpreis machen. Steht nicht bei euch. Nee, bei mir auch nicht. Sondern da steht: Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott. Begegnungen mit Gott haben immer etwas mit Ehrfurcht zu tun. Und in manchen charismatischen oder pfingstlichen Kreisen, da habe ich den Eindruck, dass die Ehrfurcht vor Gott und vor seinem Wirken kaum vorhanden ist. Da denkt man, man könnte über Gott und sein Wirken irgendwie bestimmen. Da wird mit Heilungsgottesdiensten geworben. Aus Stuttgart, wo ich herkomme, war oft an den Litfaßsäulen Werbung von Gottesdiensten, wo Gott heilt, wo Gott eingreifen wird. Ich glaube, dass es eine hochgefährliche Sache ist, weil es nämlich hochmütig ist, zu denken, wir könnten über Gott und sein Handeln bestimmen. Das geht nicht. Wir haben gesehen in diesem ersten Punkt, Jesus ist größer als deine Not. Das hat er bei diesem Jüngling von Nain ganz eindeutig bewiesen und sicher auch schon in deinem Leben. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus redet Klartext. Ich habe im Dezember 2014 schon mal über diesen Abschnitt gepredigt oder über diese Begebenheit mit Johannes dem Täufer. Damals war der Text aus dem Matthäusevangelium und damals ging es auch mehr um den Johannes selbst und heute geht es eben mehr um das, was Jesus sagt. Aus Matthäus 11, da wissen wir, dass Johannes der Täufer im Gefängnis saß, als er von diesem Wirken Jesu gehört hat und dass ihm seine Jünger das berichtet haben, als er eben im Gefängnis saß. Und dort im Gefängnis wird Johannes von Zweifeln geplagt. Er hatte Jesus schon erkannt als das Lamm Gottes, er hatte ihn verkündigt als das Lamm Gottes, das der Welt Sünden hinwegnimmt. Und jetzt im Gefängnis, da kommen ihm aber langsam dann doch die Zweifel, ob das überhaupt stimmt, was er damals gesagt hat. Bist du derjenige, der kommen soll? Bist du der Kommende, der Messias? Oder sollen wir auf den anderen warten? Vielleicht hatte er eine falsche Vorstellung von Jesus. Vielleicht dachte er, wie viele seiner jüdischen Zeitgenossen, dass Jesus endlich Schluss machen würde mit dieser römischen Unterdrückung Israels und dass er der neue irdische König von Israel werden würde, der das ganze Unrecht beseitigt, und der ihn, Johannes, aus dem Gefängnis holt, der ja auch zu Unrecht da drin saß. Und als Jesus dann nicht so handelt, wie sich das Johannes ausgedacht hat, da schickt er seine Jünger zu Jesus, um ihn zu fragen, bist du wirklich der Messias oder sollen wir auf den anderen warten? Und als die Jünger von Johannes zu Jesus kommen und ihm diese Frage ausrichten, da macht sich Jesus darauf aufmerksam, dass vor ihren Augen ein Zitat aus Jesaja 35, Vers 5 und 6 erfüllt wird, wo es um den Messias geht. Jesaja 35, die Verse 5 und 6. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Und Jesus weist also auf diese erfüllte Prophetie hin und fügt dann noch den Vers 23 hinzu: Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Also, da spricht er wirklich Klartext mit dem Johannes. Er wusste, wie er Johannes antworten konnte, um ihn wieder zurechtzubringen, um ihm zu zeigen, ich bin wirklich der Kommende. Wir wären da vielleicht etwas vorsichtiger gewesen. Wir wären zu Johannes ins Gefängnis gefahren, hätten erst mal mit ihm gebetet, hätten dann gefragt, wie geht's dir denn? Erzähl doch mal, warum hast du solche Zweifel? Und dann hätten wir ihn ermutigt, doch an Jesus dran zu bleiben und vielleicht noch mal mit ihm gebetet. Aber Jesus legt hier einfach knallhart die Fakten auf den Tisch. Er wusste, wie er mit Johannes umgehen konnte. Er wusste, was Johannes brauchte. Jesus kennt die Menschen am besten, weil er hat sie erschaffen. Aber ich denke, auch bei uns gibt es manchmal Situationen, wo es nicht angebracht ist, groß um den heißen Brei herumzureden, sondern wirklich Klartext zu reden. Da sollen wir ganz klar sagen, was Sache ist. Wenn ein Bruder oder eine Schwester in Sünde lebt, dann müssen wir das klar benennen. Da müssen Fakten auf den Tisch. Und auch in unserer Gesellschaft gibt es Dinge, die wir klar ansprechen müssen, wo wir sagen müssen, nein, das ist nicht richtig, sich so zu verhalten. Das ist falsch. Da müssen wir nicht irgendwie versuchen, das irgendwie noch in Watte zu packen, den Leuten irgendwie zu verkaufen, sondern einfach klar sagen, was das Wort Gottes sagt. Natürlich gibt es auch andere Situationen, in denen man sehr viel vorsichtiger sein muss, wo man ja viel Liebe und Geduld auch an den Tag legen muss. Aber es gibt auch diese Situation, von denen ich gerade geredet habe. Auf jeden Fall ist wichtig, dass unser Handeln von Liebe geleitet ist und nicht von dem Wunsch, endlich mal dem anderen Bruder oder der anderen Schwester mal ordentlich den Kopf zu waschen. Nachdem die Jünger von Johannes wieder weggegangen sind von Jesus und zu Johannes zurückgehen, da fängt Jesus an, über Johannes zu reden. Und zwar in einer sehr guten Art und Weise. Er bezeichnet ihn als einen der größten Propheten, also als den größten Propheten. Und er sagt, er ist sogar noch mehr als ein Prophet. Und Johannes war ja der erste Prophet, der nach diesen 400 Jahren des Schweigens endlich wieder eine Botschaft Gottes an Israel überbrachte. Zwischen Altem Testament und Neuem Testament hat Gott 400 Jahre lang geschwiegen. Und Johannes war der erste Prophet, der wieder was von Gott erzählt hat, den Leuten Israel. Er war der Wegbereiter Jesu und er war auch der letzte Prophet, der noch unter dem alten Bund verkündigte. In Lukas 16, Vers 16 steht nach der Lutherübersetzung: Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Johannes, also der letzte Prophet des alten Bundes, und Jesus, der Verkündiger des neuen Bundes. Mit Jesus fängt die Verkündigung des Evangeliums an. Und das betone ich hier so ausdrücklich, weil es Leute gibt, die sagen, dass die Evangelien gewissermaßen zum Alten Testament dazu gehören, weil Jesus ja unter das Gesetz getan war, wie wir es aus dem Galaterbrief wissen. Und dass erst durch Jesu Tod und Auferstehung der neue Bund wirklich, wirklich eingesetzt wird. Und es stimmt insofern, dass der neue Bund ja in Jesu Blut besteht. Und Jesu Blut wurde natürlich am Kreuz für uns vergossen und nicht schon davor. Aber Lukas 16, 16 macht eben ganz deutlich, dass die Lehren Jesu zum neuen Bund dazugehören. Wir können also nicht sagen, alles, was Jesus vor seinem Tod gepredigt hat und gelehrt hat, das gilt eigentlich nur für die Juden. Und alles, was nach seiner Auferstehung war, das gilt für die Gemeinde. So ist die Argumentation von manchen Brüdern, aber es stimmt nicht. Lukas 16, 16 macht es deutlich, ab da, also nach Johannes, wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Und interessant ist auch noch, dass Jesus sagt, dass Johannes der größte Prophet sei, aber der kleinste im Reich Gottes. Ich habe diesen Text eigentlich immer so verstanden, dass ich mir gedacht habe, ja, Johannes war ein großer Prophet, aber jeder, der im Himmel ist, der ist größer als er. Bin jetzt dann in der Vorbereitung über diesen Vers nochmal drüber gestolpert und habe mich da ein bisschen genauer informiert, mit anderen Brüdern nochmal drüber geredet. War ganz froh, dass Thomas Povileit auf der Gemeindefreizeit dabei war, der wirklich eine Koryphäe ist in sowas, dem man so ziemlich alles fragen kann, der auf alles eine Antwort hat. Ich habe nochmal nachgeschlagen beim John MacArthur in seiner Studienbibel, der hat es kurz und prägnant zusammengefasst, der schreibt: Alle Gläubigen nach Golgatha sind noch größer als Johannes, weil sie am vollen Verständnis und an der Erfahrung dessen teilhaben, was Johannes bloß schattenhaft voraussah, das tatsächliche Erlösungswerk Christi. Als Christen, da sind wir Teil von etwas Größerem als Israel. Johannes hat noch zum Volk Israel dazugehört. Er war noch unterm alten Bund. Und als Christen sind wir Teil von etwas Größerem, nämlich von der Gemeinde. Und damit sind wir Glieder am Leib Jesu. Aber das nur am Rande, falls ihr euch fragt, was bedeutet das eigentlich hier? Ich möchte noch darauf eingehen, was Jesus über die Pharisäer und Schriftgelehrten sagt, in Vers 29 und 30. Und da ist vielleicht etwas irreführend, dass es im, zumindest in der Schlachterübersetzung, im Vers 31 heißt, und der Herr sprach. Das macht den Eindruck, als ob er in Vers 29 und 30 nicht sprechen würde. Aber auch hier in Vers 29 und 30 haben wir es mit Worten Jesu zu tun, die er über Johannes redet, über das, was Johannes getan hat, über das, was er, wie er gepredigt hat. Und er spricht davon auch, wie das Volk auf die Predigt von Johannes reagiert hat. Weil wir wissen ja, Johannes saß im Gefängnis, sie konnten sich also nicht mehr von ihm direkt taufen lassen, sondern Jesus spricht eben darüber, was Johannes früher getan hat. Er sagt, die einen, die die Predigt von Johannes gehört haben, die haben sich taufen lassen. Und die anderen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte. So übersetzt es Luther, sie verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte. Und dann in der Schlachter 2000 steht noch dazu, sich selbst zum Schaden. Also wieder ganz klarer Klartext von Jesus: Wenn ihr verachtet, was Gott euch zugedacht hat, dann schadet ihr euch selbst. Und wir denken oft, zumindest irgendwie unterbewusst, genau das Gegenteil. Wir denken, wir schaden uns selbst, wenn wir uns an das halten, was uns Gott zugedacht hat. Wenn ich jetzt nicht an Gott glauben würde, dann wäre ich besser dran. Wenn ich nicht an Gott glauben würde, dann könnte ich jetzt schon mit meiner Freundin schlafen und müsste nicht bis zur Ehe warten. Wenn ich nicht an Gott glauben würde, dann könnte ich schwarz arbeiten und mir viel mehr leisten, viel schneller meine Wünsche erfüllen. Wenn ich nicht an Gott glauben würde, dann könnte ich sonntagmorgens ausschlafen, anstatt immer in den Gottesdienst gehen zu müssen. Und so weiter. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Das liegt daran, dass wir Dinge oft nur von dem, vom Moment her beurteilen, von dem, was sie uns momentan bringen oder eben nicht bringen. Aber als Christen sollten wir eine andere Perspektive haben, wir sollten die Dinge von der Ewigkeit her beurteilen. Und wenn du mit auf der Gemeindefreizeit warst, dann kann ich nochmal die Frage stellen, durch welchen Rahmen schaust du? Durch den gelben oder durch den weißen? Die Frage ist, nutzen wir die Dinge, die Gott uns zugedacht hat, oder schaden wir uns selbst? Und was hat er uns denn zugedacht? Ich würde sagen, die drei wichtigsten Dinge, die er uns außer sich selbst zugedacht hat, sind sein Wort, seine Gemeinde und das Gespräch mit ihm. Nutzt du diese drei Dinge oder verachtest du sie und schadest dir selbst? Und Jesus scheint hier in diesem Text ziemlich verzweifelt zu sein über diese Schriftgelehrten und Pharisäer und auch über das Volk allgemein. Er sagt, mit wem soll ich die denn vergleichen? Wem sind sie gleich? Er vergleicht sie dann mit Kindern, die am Marktplatz sitzen und die sich weder durch Komödien noch durch Dramen irgendwie haben berühren lassen. Man konnte es diesen Leuten einfach nicht recht machen. Egal, was man tat, alles war falsch. Johannes, der aß wilden Honig und Heuschrecken, den haben sie als besessenen Asketen abgestempelt. Und Jesus, der aß und trank, für sie war dann ein Fresser und Weinsäufer. Egal, was man tat, es war falsch. Und mich hat das erinnert an meine Zeit als Zimmermann. Und da ging es mir manchmal so, wenn ich in der Werkstatt war und vieles gesägt habe, da gibt es ja viel Sägestaub, der sich überall niedersetzt. Und wenn ich dann rausgegangen bin aus der Werkstatt, habe ich gedacht, Mensch, warum ist heute eigentlich so ein trüber Tag, es wird gar nicht richtig hell. Bis ich irgendwann gemerkt habe, es liegt an meiner Brille, die auch voll war mit Sägestaub. Und wenn ich die geputzt habe, dann habe ich wieder klarer gesehen. Und so verhalten wir uns aber im Leben leider auch oft. Wir haben den getrübten Blick, weil wir unsere Brille, wenn ich mal bei dem Beispiel bleiben darf, nicht regelmäßig mit dem Wort Gottes und mit der Gemeinschaft, mit anderen Gläubigen, mit dem Gebet putzen. Wir lassen uns mehr von der Gesellschaft als von Christus prägen. Und ich wünsche uns, dass wir mehr dahin kommen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und sie aus seiner Perspektive zu betrachten. Dass wir Dinge nicht nur diese Momentaufnahmen in unserem Leben sehen, sondern diesen Plan Gottes von der Ewigkeit her. Ja, wir haben heute Morgen gesehen, dass Jesus größer ist als unsere Not. Und dass er unsere Not im Bruchteil einer Sekunde ändern kann, wenn er es möchte. Wenn er es nicht getan hat bisher, dann dürfen wir weiter dafür beten und trotzdem ihm vertrauen, dass er wirklich weiß, was er tut, dass er besser weiß, was für uns gut ist, als wir das selbst wissen. Und wir haben gesehen, dass Jesus Klartext redet, dass er zu Johannes Klartext geredet hat, zu den Pharisäern, und dass er auch zu uns Klartext reden möchte, wenn wir sein Wort lesen und auch in der Gemeinschaft der Heiligen bleiben. Amen.